So ein Lied tut direkt dem Herzen wohl. Ich glaube, uns geht's allen so. Wir wollen heute ein Wort Gottes in Fortsetzung lesen von der letzten Woche und schlagen dazu Hebräer 12 auf. Noch einmal den Vers 14. Wir hatten ja in der letzten Stunde schon darüber gehört und machen nun Fortsetzung. Hebräer 12, Vers 14, wo es heißt, jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Soweit. In dieser letzten Stunde hatten wir Einblick genommen in die Jagd nach Frieden und Heiligung. Insbesondere sollten wir dabei erkennen, was vom Worte her wirklich Heiligung, Heiligen, Heiligkeit bedeutet, zu der Gott uns letztlich bestimmt hat. Niemals ist es eine bessere, niemals eine errettete Stellung des Geheiligten, sondern vielmehr eine Ausnahme, eine Beiseitebringung oder eine Absonderung für den tieferen Zweck und Willen unseres Herrn und Gottes. Und dann konnten wir auch sehen, wie das Wort Gottes von zwei Richtungen der Heiligung redet. Erstens der Seite Gottes und die zweite Richtung der Seite des Menschen. Und das ist außerordentlich wichtig und wir hatten in der letzten Stunde die Bibelstellen dafür angegeben und teilweise mitverlesen, aus denen hervorgeht, dass der Apostel Paulus sagt, ihr seid geheiligt, das war ihre Stellung oder in der Stellung als Errettete, und dazu werden sie nun aufgefordert, gleichsam der Heiligung nachzujagen, menschliche Seite. Diese beiden Richtungen, diese beiden Weisen, von der Heiligung zu beachten, ist eben von sehr großer Wichtigkeit, um darin dem Herrn zu entsprechen, zu gefallen. Die Bibel, sie redet von der Heiligung erstens als von einem vollkommenen Werk der Gnade Gottes an uns. Das ist das Erste, was Gott tut. Das ist immer vollkommen. Welches eine vollendete Tatsache für jeden Erretteten darstellt. Und zweitens, als von einer praktischen Heiligung, die den Glaubenswandel der Einzelnen betreffen, die nach dem Maße der Treue der Gläubigen wiederum wachsend und fortschreitend ist. Und Vollendung durch uns und unseren Wandel bewirkt werden soll. Ist also praktisch die Übersicht, der Einzug in das, was wir nun hören wollen. Sobald Gott, der Allmächtige, in seiner Gnade mit dem Sünder handelt, dann ist das Erste, was er tut, dass der Herr ihn von dem Schmutz seiner Sünden reinigt. Das ist das Erste. Dass er ihn von der Verschmutzung seiner Sünden abwäscht. So beginnt es. Das heißt, ihn heiligt und rechtfertigt. Das ist der Werdegang, wie die Heilige Schrift uns dies lehrt. Und genau das finden wir auch in 1. Korinther 6, Vers 11, wo es heißt, solches, und da wird aufgeführt, Räuber, Trunkenbolde und so weiter, sind euer etliche gewesen, Vergangenheit. Und dann wird etwas Wunderbares gesagt, aber in der Beziehung dieser furchtbaren Titel, ihr seid abgewaschen. Das ist das Erste. Aber ihr seid geheiligt durch Gott. Aber ihr seid gerechtfertigt worden. Das ist die Rechtfertigung aus Glauben. Beachten wir das. Und zwar in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, und durch den Geist unseres Gottes, heißt es da. Sie wurden also gewaschen von ihrer Unreinheit, sodann geheiligt. Hier sehen wir, dass das, was Gott betrifft, nicht umgekehrt sein kann. Gott kann uns nicht in seine Gemeinschaft nehmen, wenn wir nicht zuvor abgewaschen sind. Und dann hat er uns geheiligt, das heißt abgesondert. Wovon denn? Von den Dingen, die er an uns abgewaschen hat, von der Welt. Also abgesondert von dem, was sie zuvor waren und in eine völlig neue Stellung gebracht in diesen geheiligten oder abgesonderten Zustand. In welchem neuen Zustand sie nun Zutritt hatten in das Heiligtum. Dort, wo der Herr Jesus als der Hohepriester lebt und wirkt. Darum kommt zum Herrn Jesus als dem Hohenpriester keiner, der nicht bekehrt und errettet ist. Der Herr Jesus lässt nicht einen einzigen rein. Er schickt sie nach Golgatha, wo der Herr Jesus als der Sünderheiland. Dort ist der Ort der Abwaschung. Da geht's hin. Und nur wenn dieses Abwaschen stattgefunden hat, dann haben sie dort die Heiligung empfangen und da dürfen sie ins Heiligtum. Und dort sitzt der Herr Jesus zur Rechten der Majestät und vertritt uns vor dem Vater. Nur, dass wir diese Präzisionen göttlicher Ordnungen mitgeteilt in seiner heiligen Schrift erkennen. Und als dann nach dieser Heiligung folgt die Aussage, dass sie gerechtfertigt sind. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Und das aufgrund, welchen Grund? Aufgrund oder auf der Grundlage des Todes Jesu Christi. Die Grundlage unserer Rechtfertigung im Glauben. Wir könnten nie glauben, gottgemäß. Wir könnten überhaupt von Gott her nicht gerechtfertigt werden, wenn der Herr Jesus die Grundlage dazu nicht gelegt hätte, und das ist sein Tod. Nur durch seinen Tod vermögen wir in den wunderbaren Zustand, von Gott her gerecht gesprochen zu werden, Rechtfertigung einziehen und eindringen und sie besitzen. Aber auch der Auferstehung Jesu Christi für gerecht erklärt werden. Denn jeder, der sich auf den Tod unseres Herrn beruft und bezieht, hat zugleich Teil an der ersten Auferstehung. Die beachtenswerte Reihenfolge, die uns zeigt, wie Gott in seiner großen, unendlichen Gnade mit dem Sünder handelt. Er ist es, er wäscht ihn und sondert ihn für sich ab und spricht ihn gerecht. Und das nur, weil die neue Schöpfung in ihm ist. Sonst wäre das nicht möglich. Und das ist auch der Grund, weshalb Gott im Alten Testament sie nicht gerecht sprechen konnte. Gott kann die alte Natur nicht gerecht sprechen. Das macht er auch bei uns nicht. Er spricht uns gerecht wegen der in uns befindlichen neuen Schöpfung. Dieses Samenkorn, welches nicht mehr verdirbt. Vielleicht ist unter uns ein findiger Kopf, der da sagt, nun, diese Reihenfolge von 1. Korinther 1,30 sei entgegengesetzt. Das stimmt. Das müssen wir bejahen. Dort heißt es, dass Jesus Christus uns geworden ist. Gerechtigkeit, das ist das Letzte, Heiligkeit und Erlösung. Und da müssen wir sagen, das ist zwar richtig, aber die Reihenfolge stimmt hundertprozentig. Beachten wir, dass in beiden Fällen die Heiligkeit in der Mitte steht. Da hat sich zunächst einmal überhaupt nichts geändert. Und das Übrige wird allein nur von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen. Das eine Mal von der Seite des Sünders aus und das andere Mal von Gottes Seite aus. Und so zeigt es Paulus im Brief an die Korinther. Diesem Geheiligtsein aufgrund des Opfers Jesu Christi fügen wir also durch unser Werk und unser Verhalten überhaupt nichts hinzu. Das ist das Erste, was Gott tut. Das ist die Seite Gottes. Da können wir nichts hinzufügen, noch hinwegnehmen oder Einfluss nehmen. Es ist praktisch ein Heiliggemachtsein aus Gnaden, und wer möchte von uns an der Gnade Gottes herum zu funktionieren verstehen? Ich glaube, niemand. Und das lässt Gott auch gar nicht zu, weil es ein Eingriff in seine göttliche Oberhoheit darstellen würde. Und da hat Gott sterblichen Menschen gar keinen Zutritt gegeben. Und darin gibt es weder Verschiedenheiten von Stufen noch von Abstufungen. Es gibt auch keine gewissen Grade darin. Die Gnade Gottes ist für die Erlösten gleich wirksam geworden, weil sie sich auf ein einziges Gnadenopfer beruft, das da Christus am Kreuz heißt. Ebenso wie es solche in der Erlösung oder Rechtfertigung gibt. Wenn Gott jemand erlöst, dann hat er ihn ganz erlöst, und wenn Gott jemand rechtfertigt, dann hat er ihn nicht nur 50% gerecht gesprochen, sondern ganz. Darum gibt's keine halben Geretteten. Entweder sind wir errettet oder bleiben verloren, wenn wir so sind und bleiben, wie wir von Natur aus waren. Eine Veränderung hin zur Verlorenheit gibt es nicht. Wenn wir uns verändern, dann kann die Veränderung nur zur Errettung und Erlösung hin zu Christus sein. Das bedarf aber einer Veränderung. Das müssen wir hart unterstreichen. Jesus verändert. Alles das, was von Gottes Seite geschieht, ist und bleibt vollkommen. Vollkommen in allem. Und damit wenden wir uns der zweiten Seite zu, nämlich die des Menschlichen. Zur Heiligkeit, die von uns aus vollendet werden soll, wie die Bibel es sagt. Und jedes Kind Gottes ist praktisch ein Geheiligter in Christo Jesu. Das heißt, er ist durch Gottes Gnade in Christo Jesu abgesondert für ihn, nicht mehr für die Welt, und darum können wir auch nicht mehr der Welt dienen, auch nicht religiösen Grundsätzen, sondern dem Herrn und sein Wort. Wir sind abgesondert, geheiligt, heißt das, für Gott, nicht für uns. Wenn wir schon sagen, nicht mehr für die Welt, aber auch nicht für uns, sondern geheiligt für Gott. Hier haben wir die Grundaussage, dass wir uns selbst nicht mehr gehören, sondern dem, der uns aus dem Auskehricht der Verdammnis herausgerissen hat durch sein Opfer am Kreuz, Jesus. Damit sind wir ihm gehörend, für ihn bestimmt. Und darum sind wir aber auch verantwortlich. Als ein Geheiligter für Gott zu leben und nicht mehr uns selbst zu leben, sagt der Apostel. Während es in dem Geheiligtsein keine verschiedenen Stufen und Grade seitens Gottes her gibt, gibt es aber im praktischen Ausleben, eben in dem zweiten, ein solches in recht großer Differenzierung untereinander. Beachten wir in dieser Richtung die Korinther, schauen wir ein wenig in den Brief an die Korinther hinein, dann kommen wir zu einer Feststellung, nämlich, sie entsprachen mit ihrem Wandel, den ersten Brief meine ich jetzt in Sonderheit, und sie entsprachen in ihrem Verhalten nicht der hohen Stellung Geheiligte und Abgesonderte in Christo Jesu zu sein. Und genau dieser Zustand machte diesen ersten Brief notwendig, dass er geschrieben werde. Warum? Weil, wie der Apostel sagt, Neid und Streit in ihrer Mitte waren. Und jeder, der damit beteiligt ist, ist mitschuldig. Wir können uns nur so verhalten, dass wir uns in keinen Streit einlassen. Dann entsprechen wir Gottes. Und darum konnte der Apostel Paulus zu ihnen, den Korinthern, nicht als zu Geistlichen reden, sagt er, sondern als zu Fleischlichen. Das waren zwar Kinder Gottes, in der ersten Beziehung von Gott geheiligt, aber die Aussage und die Antwort ihres Wandels war nicht geheiligt, dadurch fleischlich. Die noch nach Menschenweise wandelten, in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3 finden wir unter anderem solche Aussagen des Apostels. Sie wandelten so, als seien sie von der Welt noch gar nicht abgesondert, also nahmen sie teil an den weltlichen Dingen. Das, was die Welt tut. Sondern sie stellten sich als Errettete vor Gott so hin, als lebten sie noch in der Welt oder waren noch mit der Welt innigst verbunden. Und dennoch zögert der Apostel nicht, ihnen zu schreiben, dass sie geheiligt und abgesondert seien, nämlich von Gott her. Das blieb ihnen. Das war eingangs gesagt, was Gott tut, ist immer vollkommen. Das bleibt. Und sie als Geheiligte in Christo Jesu und als berufener Heiliger anzureden. Und genau deshalb konnte der Apostel sie auch ermahnen, sich selbst zu reinigen von jeder Befleckung und des Geistes und die Heiligkeit zu vollenden, worin? In der Furcht Gottes. 2. Korinther 7, 1. Das konnte er ihnen dann im 2. Korintherbrief ganz klar mitteilen. Aber nicht im 1. Da kommt dann die Vollendung. Warum? Was lag dazwischen? Zwischen dem 1. und dem 2. Brief lag Buße und Umkehr der Korinther. Und dann konnte er ihnen so etwas schreiben. Aber genauso wie die Korinther werden zugleich auch die Hebräer in unserem Textwort praktisch ermahnt, dieser ihnen aus Gnaden zuteil gewordenen Heiligkeit, ohne niemand den Herrn schauen wird, nachzujagen und sie im praktischen Wandel zu verwirklichen. Dieses Nachjagen hier in unserem Textwort muss die naturgemäße Folge unseres Geheiligtseins aufgrund des Opfers Jesu Christi, vergleichsweise die Antwort unserer Herzen darauf sein. Das Geheiligtsein durch Gott soll beantwortet werden in unserem Wandel, indem wir in unserem Leibe im geheiligten Zustand Jesus nachfolgen. Und wo dies nicht ist, ist Rebellion. Ist Aufruhr, ist Neinsagerei, und das ist Böses. Böses in tausendfältiger Form. Dann spielen 100 oder 200 Bibelstellen gar keine Frage mehr, die kann man dann umgehen, wenn man rebelliert. Dann ist auch keine Nüchternheit mehr da. Die Bibel Gottes Wort sagt, Hebräer 13, gehorchet euren Führern. Nun kann man das Wort auf gehorchen legen. Wir wollen es aber mal auf euren legen. Dann haben andere nichts zu sagen. Auch das ist biblische Auslegung. Hat aber unser Herz die Wahrheit, von Gott geheiligt zu sein, noch nicht erfasst, wie könnten wir dann dem Geheiligtsein nachjagen? Unmöglich. Das könnte, oder solches könnte dann nur aus dem Fleische kommen. Das wären 5 törichte Jungfrauen. Das Bild, welches uns dort gezeigt ist. In welchem das eigene Ich zum Hauptgegenstand der Betrachtung und Beschäftigung unseres Herzens geworden ist. Oder gemacht wird zukünftig. Mit Sicherheit ist das Verlangen nach einem heiligen Wandel und Leben von dem Heiligen Geist gewirkt. Das müssen wir schon stehen lassen. Auch kann es nicht anders sein, Gottes Werk der Heiligung ist der Anfang und der Ausgangspunkt eines neuen Lebens und eines inneren Triebes, seine Glieder nicht mehr in den Dienst der Unreinigkeit und Gesetzlosigkeit, sondern der Gerechtigkeit und Heiligkeit zu stellen, wie wir das in Römer 6, Vers 19 finden. Der Gläubige kommt aber nicht eher dahin, bis er das völlige Erlösungswerk Gottes erfasst hat. Das, was darin unbefestigte Kinder Gottes niederdrückt, ist nicht das, was sie getan haben als Schuld, sondern das, was sie selbst sind. Das ist es, was sie niederdrückt. Nicht ihre Sünden beunruhigen sie primär, weil sie um die Vergebung Gottes wissen, sondern ihre Unfähigkeit, die sie erkennen, gottgemäß zu leben und zu wandeln, drückt viele Gläubige ein wenig nieder. Sie haben das Herzenserleben von Römer 7, Vers 12, hin zu Römer 8, Vers 2 noch nicht gemacht. Ein Mangel im Nachfolgeleben hinter Jesus eines jeden Jüngers, der da im Kapitel 7 stecken bleibt. Oft verbindet sich eine Tragik damit im Glaubensleben solcher. Sie seufzen unter dem Gesetz in ihnen, welches dem Wollen des Geistes entgegen ist. Und demgegenüber sie die Kraft in sich selbst vermissen, es wegzubringen, es hinweg oder zu überwinden. Wer in Römer 8 ins Verständnis gelangt ist, hat Sieg in seinem Leben. Bevor wir unsere völlige Errettung und Befreiung in Christo Jesu mit dem Herzen des Glaubens ergriffen haben, können wir aber dem, was Gottes Gnade für uns getan und aus uns gemacht hat, unmöglich entsprechen. Das ist nicht drin. Unsere Seele muss zuerst die Wahrheit unseres Geheiligtsein seitens Gottes erfasst haben, ehe wir die Heiligkeit, die uns auferlegt ist, vollenden, wie die Schrift sagt. Denn unser praktischer Wandel gründet sich darauf, dass wir Heilige sind von Gott her und nicht erst durch unseren heiligen Wandel werden. Wir selbst können uns nicht heilig machen. Wir können nur der Heiligung nachjagen in unserem Wandel, wenn wir zuvor durch Gott Geheiligte geworden sind. Ein würdiger, ein philanthropischer Wandel macht niemanden zu einem Geheiligten in Christo Jesu, sondern umgekehrt. Die Heiligung des Geistes macht uns hin zu Gott würdig, macht uns zu Gott würdig wandelnden Menschen. Wir lesen das in 1. Petrus 1, 2 oder 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Auf sein Wort, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, antwortet unser Glaube mit einem Wandel, wie es den Heiligen geziemt, sagt die Schrift. Und wir rühren Unreines nicht mehr an, Epheser 5, 3, 2. Korinther 6, 17. Der Mensch im Fleische aber kann der Heiligung nicht nachjagen.
Sonst hätten das die Alttestamentler gemacht. Wir können uns dessen versichert sein. Der David, der wäre gleich losgesaust.
Ich kenne den. Ich kenne den David ein wenig durch Gottes Wort.
Der hätte nicht innegehalten. Er hat sich vor nichts gescheut. Nur vor Gott. Der hat nichts gefürchtet. Nur Gott. Das war ein Haudegen, ein Vorbild für uns alle, die wir im Glauben wandeln. Aber eines konnte er nicht. Er konnte nicht der Heiligung nachjagen, ohne dieser niemand dem Herrn schauen wird. Das ist bitter für die Alttestamentler gewesen, die mussten genau das machen. Die mussten dem Gesetz nachjagen und wussten nur durch Gehorsam, dass sie irgendwann und wo eventuell dem Herrn schauen werden.
Und heute vermag es der Gläubige nur, nach dem Maße seines Wachstums und der Gnade der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi nach 2. Petrus 3, Vers 18, und eines gewurzelt und gegründet Seins in der Liebe nach Epheser 3, 17. Deshalb betet nun der Apostel Paulus auch für die Thessalonicher und sagt: Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe und weiterhin, um eure Herzen tadellos in der Heiligkeit zu befestigen. Und so weiter. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13. Paulus wusste, dass, wenn ihre Herzen tadellos in Heiligkeit befestigt sein sollten, dies nicht, wie heute etliche lehren, von einem besonderen Erfahrungserlebnis abhinge.
Und was das für Erlebnisse gibt unter den Gläubigen. Da will man uns ihre Errettung klar machen, sie hätten irgendwo einen weißen Engel gesehen. Da brauchen wir nicht lange rumzurätseln, dann sagen wir gleich ins Gesicht, das war ein Dämon, das war ein Teufel, war das. Hört mir nur auf mit diesem Gespinst.
Sondern davon, dass sie völlig und überströmend in der Liebe sein. Heiligkeit ist eine Wirkung der Liebe in Menschen, der Liebe Gottes in Menschen, der Liebe des Herrn in den Seinen. Einer Liebe, die ihre Quelle in dem Herrn Jesus hat. Und die zu denen ausströmt, die aus Gott geboren sind, nach 1. Johannes 5, Vers 1. Deshalb schreibt aber auch der Petrus, nicht, dass wir denken, das wäre nur immer der Paulus, deshalb schreibt auch Petrus: Heiliget Christus, den Herrn in euren Herzen. 1. Petrus 3, 15. Macht das, sagt Petrus. Unser Herz muss darum beständig, nicht Traumerlebnisse, sondern dem Herrn Jesus geöffnet sein. Jagen wir also der Heiligung nach, wie die Schrift sagt, dann heiligen wir ihn, Christus, das geht aus diesem Worte hervor, in unseren Herzen. Das ist eine wunderbare Tatsache, dass Gott uns so etwas in die Hände gelegt hat, durch gottgemäßen Wandel in unserem irdischen Leben. Abgesondert von allem, von allem, was Anspruch an unser Herz erhebt, empfängt daher den darin ihm gebührenden Platz. Dann sitzt Jesus auf unserem Herzensthron. So könnten wir das auch mit anderen Worten sagen. Und dann ist für Götzen kein Raum mehr für uns. Dann haben wir eben keine Götzenprobleme mehr. Wenn Jesus den völligen Platz in unseren Herzen... Geschwister, das ist so was Logisches, was Gott in seinem Wort uns hinterlassen hat. Überall dort, wo Götzendienst noch gefunden wird, da sitzt Jesus nicht völlig drin. Der mag vielleicht mit der großen Fußzehe noch seinen Fuß auf dem Thron haben, aber er sitzt dann nicht drauf. Das ist aber nicht der Wille Gottes. Gott will uns ganz haben, weil er uns geheiligt hat. Und warum tun wir das nicht? Weil unsere Liebe geteilt ist in unserem Herzen hin zu den Götzen. Darum gibt's Probleme. Denn er ist der Herr über alles im Herzen. Dann bleibt kein Gedanke, keine Neigung, kein Wort, keine Handlung, über welcher er, unser Herr, nicht zugleich steht. Dann ist er Herr in uns. Das Problem der Gläubigen. Die wollen errettet sein, Jesus als Heiland nehmen und möchten ihn nicht allein Herr sein lassen. Erst dann sind wir nicht mehr unser Selbst. Es ist auch äußerst wichtig, den bestimmten Artikel der Heiligung, der Vorheiligkeit zu beachten. Der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt damit die ganze Fülle des Werkes, der Gnade Gottes und schließt auch die Heiligung darin ein. Diese Heiligung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und ohne diese kann niemand, wie es hier heißt, den Herrn sehen, schauen. Und jede Seele, die diese Heiligung nicht besitzt, ist getrennt von Gott. Und rettungslos verloren, es sei denn, dass man umkehre zu Christus, um sich von ihm retten zu lassen. Kein einziger Hebräer konnte im Alten Testament durch Nachjagen des Gesetzes solches erlangen, weil diese Heiligung ganz allein in Christus beruht. Und Christus war im Alten Testament noch nicht geoffenbart. Also konnten sie es nicht. Der neutestamentlich Errettete hat als ein Geheiligter der Heiligung nachzujagen. Und wir sehen, wie wichtig die Ermahnung ist, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Und bald, sehr bald, wird der Tag der großen Offenbarung Gottes anbrechen. Wo wir ihn, unseren Herrn, in Herrlichkeit sehen werden. Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 2, wie er ist. Aber schon vor diesem Tage können wir ihn, unseren Herrn, schauen. Nicht etwa mit unseren irdischen, materiellen Augen. Deshalb lehnen wir diese Jesus-Offenbarungen in Weiß völlig ab, weil die Bibel das verleugnet. Dann würden sie ja schon Jesus vorher gesehen haben, wovon Paulus redet, wenn wir bei ihm sein werden.
sondern mit den Augen unserer Herzen können wir ihn jetzt schon erfassen und sehen. Nach Epheser 1, Vers 18. Die im Nachjagen der Heiligung immer mehr geöffnet werden. Ihn mit Ehre, ihn mit Herrlichkeit gekrönt zu sehen. Doch hiermit wollen wir uns nicht weiter beschäftigen. Wir sind am Ende. Der treue Herr, der betete einst für die Seinigen: Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So hat der Herr Jesus gebetet. Und wie betest du? Johannes 17, Vers 17. Dort ist das Gebet unseres Herrn verzeichnet. Möchten wir uns noch viel, viel mehr mit dem teuren Wort Gottes befassen und die heiligende Kraft derselben an unseren Herzen und immer wieder aufs Neue erfahren, damit Christus der Retter, der Erlöser, der uns geheiligt hat und der uns Recht gesprochen hat, verherrlicht werde durch uns. Dass wir ihn schauen durch das Auge des Glaubens, damit er uns groß wird, damit wir uns heute schon freuen dürfen, dass wir solch einen gewaltigen Gott im Himmel haben, der uns vertritt, vor dem Vater. Amen.